Bei der Heiligen Messe habt ihr unseren Diakon Bruder Peter schon kennengelernt. Jetzt dürft ihr unseren Diakon Bruder Eduard kennenlernen, der jetzt gleich sein Zeugnis euch erzählen wird. Und mit diesen Zeugnissen bitten wir euch auch immer ganz besonders um euer Gebet für beide, die ja dann im Juni die Priesterweihe bekommen, damit sie heiligmäßige, seeleneifrige, marianische Priester werden.
Gelobt sei Jesus Christus. Ich möchte kurz mit einem Gebet beginnen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Die Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O Herr, gib den armen Seelen die ewige Ruhe. Das ewige Licht leuchte ihnen. Herr, lass sie ruhen in Frieden. Amen. Grüß Gott, mein Name ist, wie schon erwähnt, Bruder Eduard. Bruder Eduard Schretter aus Ehrwald in Tirol. Wo liegt das? Am Fuße der Zugspitze auf Tiroler Seite, also Garmisch-Partenkirchen ist über der Grenze. Wenn Sie mich nicht verstehen, dann bitte sagen Sie es, weil ich komme sehr leicht in den Dialekt hinein. Ja, ich war ja nicht immer Bruder Samariter bei den Flums. Ich habe ja auch ein Vorleben. Und ich bin jetzt 7,5 Jahre, seit 2. Juli 2006, bei der Gemeinschaft. Und zuvor, ja, holen wir ein bisschen auf. Fangen wir mal mit dem Geburtsjahr an. Bin Baujahr 1966, gerade noch. Also, und ja, bin normal katholisch aufgewachsen. Meine Eltern sind in die Kirche gegangen. Ich bin auch brav mitgegangen als Kind. Ministrant wollte ich nicht sein, weil da hätte ich was lernen müssen. Ich bin ein paar Mal mitgegangen und dann habe ich eben gesehen, dass es da was zum Lernen gibt. Und na, Schule gehen war nie so dann mein Ding. Ich bin immer lieber draußen herum gewesen. Den Sonntag habe ich überhaupt nicht gemocht, weil da musste ich mich schön anziehen und das wollte ich nicht. Und ja, als Jugendlicher, ja, wie man es halt so hat, bin ich halt so dann und wann dann in die Kirche gegangen. Manchmal hat Mama gesagt, ja, jetzt wäre wieder Ostern oder so, jetzt sollte man beichten gehen, ja. Also es war alles nicht so mein Ding. Und habe dann ein Jahr HTL gemacht, Höhere Technische Lehranstalt in Imst. Da bin ich hochkantig geflogen, habe ich 5 Fünfer gehabt. Warum habe ich die gehabt? Also, ich habe sehr, sehr Heimweh gehabt und ich war schon immer ein bisschen eigen oder bin nie so mit der breiten Masse geschwommen und so haben mich auch meine Mitschüler immer ein bisschen traktiert, weil die halt ein bisschen eigen waren, immer traditionell. Und das haben sie halt gemerkt und ja, wie gesagt, Heimweh auch sehr viel und ja, vielleicht hat es auch nicht gereicht, wird sein. Und ich habe dann eine Lehre gemacht als bautechnischer Zeichner von 1982 bis 1985. Die habe ich dann gut absolviert und ging Schluss raus, hat mir das nachher nicht mehr so viel Spaß gemacht und ich wollte eigentlich immer Tischler lernen und ich spiele auch eine Tischler, Schreiner und ich spiele auch ein Instrument und meine Mutter hat immer Angst gehabt wegen den Fingern und da war es gerade Zufall oder nicht, hat sich die Situation ergeben, mein Vater ist Berufsjäger. Und das kennt man hierzulande vielleicht nicht so, aber in Tirol ist es sehr oft der Fall und in der Steiermark auch. Und so hat mein Vorgänger, ist gerade in die Pension gegangen im April 1985. Und nachher sagt mein Vater, er möchte nicht Berufsjäger lernen. Nachher, wie es halt so ist mit 18, da weiß man noch nicht so recht, was man will. Und ja, habe ich halt angefangen. Bin ich so dann und wann einmal mit dem Vater mitgegangen in den Wald. Aber passioniert war ich nicht oder dass mich das sonderlich interessiert hat. Gut, dann habe ich die Lehre begonnen. Und das hat aber nicht lange gedauert. Da bin ich sehr passioniert worden. Also ich bin leidenschaftlicher Jäger gewesen. Und ich kann Ihnen sagen, ich wäre es heute noch. Ich war das mit Fleisch und Blut. Ja gut, habe ich die Lehre gemacht. Bis 1988. Da ging es auch natürlich in die Schule. Na gut, das ist dann alles gegangen. Und habe dann auch Revierjägerprüfung gemacht. Das war noch 1993. Ja, und dann war ich Hegeleiter. Ja, bei den Jagdhornbläsern war ich dann auch. Ja, und das einschneidende Jahr war dann 1999. Also, ich sage immer, 1999 bin ich mehr zum Glauben gekommen. Zuvor, ja, wie man es halt so als Jäger geht, man halt so dann und wann mal in die Kirche. Ja. Wenn halt manchmal wieder mal sagt, möchte ich nicht mal gehen. Gell? Und ja, 1999 bin ich mehr zum Glauben gekommen. Und das war so Ende Februar, Anfang März. Ich war Jäger, also für das Wild zuständig. Und da hatte ich es auch mit einem Vis-à-vis zu tun, mit einem Gegenüber, und der war Förster. Und der war halt für den Wald zuständig, ja, und Wild und Wald und Verbiss und so. Und da gab es halt ein bisschen Probleme, und diese Probleme haben sich im Laufe der Jahre aufgestaut. Und er war dann auch wieder dafür, dass die Schafe in den Wald dürfen. Und, ja, und auf der anderen Seite eben Wildverbiss, und das hat sich halt in mir gespreizt, und schlussendlich, ich habe ihn gehasst. Ich hätte ihm können das Blut rühren. Also er hat da wirklich einen Abgrund, diesen tiefen Hass gegen ihn gehabt. Das, wenn ich hinterher nachdenke, muss ich sagen, ja, warum habe ich ihn gehasst? Ich habe mich in irgendwas reingesteigert, man hat sicherlich zu wenig geredet, und es waren eigentlich nicht wesentliche Dinge, banale Dinge. Aber ich habe ihn gehasst. Und ich wusste mir nicht mehr zu helfen. Und da haben wir zu Hause eine Frau, ihr Mann ist weitschichtig mit mir verwandt, und die hatte Krebs, die Hanne, und ist geheilt worden, hat sich bekehrt und ist eine sehr tiefgläubige Frau. Und diese Hanne ist öfters nach Skio gefahren, kennt vielleicht der eine oder die andere. Und meine Eltern sind da auch schon mitgefahren in den 90er Jahren, aber ich wollte von der Bigottischen nichts wissen. Also ich bin da nicht mitgefahren. Und mir war die immer so, ja, einfach zu bigottisch. Und dann sagt Mama mal, ja, möchtest nicht mal mit der Hanni reden? Sage ich, Hanni. Gut, dann habe ich es mir überlegt, dann habe ich mich halt doch aufgerafft und habe mal mit der Hanni geredet. Da ist Mama mit mir rauf zur Hanni, wo halt die wohnt, und haben wir so geredet. Und dann hat sie so einen Film von Pater Pio laufen lassen. Habe ich natürlich keine Ahnung, wer das gewesen sein könnte oder wer das ist. Nachher redet man über die Kommunion. Und dann sage ich, warum knillst denn du da hin? Ja, sagt sie, ja, weißt du nicht, dass das Jesus ist? Und dann sage ich, ja, wer glaubt denn das? Sag sie, das kannst du doch niemand anderen erzählen. Und habe mir die das so erklären können, dass ich das wirklich geglaubt habe. Und dann irgendwann hat man auch vom Rosenkranz geredet. Und Rosenkranz hat mich nie interessiert. Also ich wollte nie nichts wissen, wenn da so ein Sterbe-Rosenkranz war. Nachher bin ich immer bloß schnell vorher am liebsten raus von der Kirche. Oder sonst, wenn der vorbei war, nichts gehabt und durch, weil das war immer so ein Leier. Brumm, 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 brumm. Und ich wollte auch nichts wissen. Und nachher sage ich an dem Abend, wie betet man denn so einen Rosenkranz? Und dann sagt Mama, ja, sie hat zu Hause ein Heftel, das kann sie mir geben. Und dann hat auch einen Rosenkranz und nachher gibt es immer das, man kann ich da beten. Gut, dann habe ich angefangen, Rosenkranz zu beten. Ja, und wie es dort war eben, das habe ich gesagt, das war Ende Februar, Anfang März und da werfen die Hirsche das Geweih ab. Und da habe ich viel Zeit zum Beten gehabt, weil da bin ich angesessen an der Fütterung, habe geschaut halt, wie die Hirsche abwerfen und dann habe ich auch die Stangen gesucht, wie es halt dazugehört zum Beruf. Und bin entweder mit Sitzen habe ich da gebetet oder mit Gehen habe ich gebetet. Also ich habe dann nachher sehr viel Rosenkranz gebetet und ich habe fest gemeint, damals gemeint, für den Förster gebetet, weil auf den habe ich einen Hass gehabt. Ich habe für ihn gebetet, habe ich gemeint. Und ja, da sagt Hanni irgendwann nach einiger Zeit, ja, sie fahren wieder nach Skio, ob ich da mitfahren möchte. Nachher sage ich, ja, fahre ich mit. Ja, können wir auch Marienweihe machen. Gut, ja, mit 33 Tage Vorbereitung. Okay, habe ich das auch gemacht. Das war nachher im Mai, sind wir nachher da runtergefahren. Und dazu möchte ich sagen, immer wenn wir da runtergefahren sind, dann sind wir immer über Monte Chiari gefahren. Rosa Mystica, also für geistige Berufungen. Und im Laufe der Zeit konnte ich dem Förster wieder in die Augen schauen, wenn ich gesehen habe, ohne dass mir das Messer sofort im Sack aufgegangen ist. Und es war bei uns dann auch im Wald ein Kreuz und das wurde auch im gleichen Jahr kaputt. Und für mich, das war bei einem Holzarbeiten und für mich war der Förster schuld, der hat es gemacht. In Wirklichkeit war es so, das war abgefault, das war bloß so eine dünne Fichtenlatte. Und das hat mein Vater, also 20 Jahre knapp vorher einmal aufgerichtet, da sagt man, das sei von einem Kriegsheimkehrer. Und weil es eben der Vater gemacht hat, und der Förster war natürlich schuld, hat sich das halt wieder ein bisschen versteift. Und, aber ehrlich gesagt, die Latte war abgefault, das war bloß nur ein Rand und da hat es einfach bloß Anstoßen gebraucht und nachher ist das umgefallen. Ich habe dann das Kreuz machen lassen und habe den Gedanken gehabt, umarmt mit mir das Kreuz. Wie ich, heute weiß ich, woher das habe. Damals habe ich es nicht gewusst und habe das aber nicht vorstellen können. Habe noch einen Freund, einen Bildhauer, und habe das dem gesagt. Dann sage ich, ja, das kann ich mir schon vorstellen. Der hat sofort das Blatt Papier genommen, hat es aufgemalt. Sage ich, genau, das ist es. Gell? Nachher sage ich, kannst du das machen? Ja. Nachher, ja, was brauchst du dafür? Ja, so ein Lerch. Also schon einen ordentlichen Lerch. Und dann habe ich dem gebracht. Und habe ich ihn damals gebetet, muss ich dazu sagen, ich habe mich dann in die Mutter Gottes, wenn man so sagen darf, verliebt, auch in den Rosenkranz. Bin immer dann Knie in die Mundkommunion gegangen, weil ich ja dann geglaubt habe, dass Jesus da wirklich gegenwärtig ist. Und habe gebetet, dass die Mutter Gottes ihm die Hände führt, das Kreuz zu schnitzen. Und es schaut so aus, da ist halt ein Kreuz, oben eine Krone drauf und da eine Hand über dem Querbalken und eine Hand so unter dem Querbalken und so ein Mantelumhang hängt da runter und ist ungefähr so 2,30 Meter hoch, also ziemlich ein Kreuz. Woher ich das habe, ins Kio war eine Botschaft, bin ich dann draufgekommen, umarmt das Kreuz und das mit mir ist vielleicht auf meinem Mist gewachsen, aber sicherlich, denke ich, unter Eingabe vom Heiligen Geist. Ja, und dann sage ich zu Hanni, wenn du mal einen Pfarrer da hast, weil es damals aber Pfarrer war, einfach Pfarrer, nachher sagst du mir es, weil unseren Pfarrer möchte ich nicht, den habe ich keine Beziehung. Und eines Tages ruft sie an und dann sagt sie, ja, jetzt hat sie einen da. Und das war kein anderer als zufällig Bruder Alois. Der hat es damals dann eingeweiht, da hat er noch keine Pfarrei gehabt. Und da war er immer also auf Missionstour unterwegs. Und damals hat er auch in der Nähe von uns immer wieder Heilige Messe gehalten. Und ich bin da ein paar Mal bei der Heiligen Messe dann gewesen, aber ich habe jetzt nicht Kontakt zu ihm dann gehabt oder so. Das hat sich noch total verloren. Also das war vorbei. Und ich bin dann 2000 wieder nach Skia gefahren, 2003, 2005 und 2006, ja. Und ein einschneidendes Jahr war dann 2001. Also der Förster ist dann gestorben und ich bin auch drauf gekommen, dann, ich habe dann nicht für ihn gebetet, sondern für meinen Hass, dass ich ihm wieder in die Augen schauen konnte. Also ich habe jetzt am Anfang, da bin ich aber Jahre später drauf gekommen. Und 2001 war ein einschneidendes Erlebnis. Da bin ich als Jäger, wie man es halt so sitzt, sitzt man auch auf dem Hochsitz oben. Und bin ich so Anfang November auf dem Hochsitz oben gesessen, habe auf Wild gewartet. Wild kam keines, aber da waren ein paar Zweige, die haben den ganzen Morgen haben die gestört. Und die waren entfernt, vielleicht bis zum Allerheiligsten hin, so von der Distanz. Nach dem Ansitz wollte er versuchen, die Zweige runterzubringen, habe ich mit dem Stock, habe so einen Bergstock mitgehabt, die Zweige runterschlagen, bin ich aber, die haben ein bisschen gewackelt, aber bin nicht hingekommen. Danach wollte ich versuchen, auf den Baum raufzuklettern, ist mir auch nicht gelungen. Und dann denke ich mir, ja, jetzt gehe ich wieder auf den Hochsitz rauf. Und da war weiter weg ein Baum und nachher haben wir gedacht, wenn ich auf den rüberkomme, nachher vielleicht komme ich auf den hin, wo die Zweige drauf sind. Gut. Ich habe dann einen großen Schritt darüber gemacht, auf den ersten Baum bin ich rübergekommen und nachher wollte ich auf den zweiten rüber und da bin ich nicht rübergekommen, da habe ich dann so gehuscht und die Bäumchen, wo ich da oben war, die waren halt so dick und die Zweige waren so dick und das war ja nur auf 11 Meter Höhe. Und auf einmal hat mir der Rappel gebackt, denke mal, da hüpfe rüber. Also gedacht habe ich dann nicht mehr, ich habe es einfach getan. Und ich mache einen Satz auf 11 Meter und bin rübergekommen und die Zweige sind gebrochen. Und mit mir ist es doch abgegangen. Und bin nach unten aufgekommen und während des Falls hat es in mir gedacht, Mutter Gottes, hilf. Ich habe dann eine Viertelstunde nach Luft gerungen und mir ist überhaupt nichts passiert. Ich habe keine Schramme, überhaupt nichts gehabt. Habe dann die Situation angeschaut und da war da ein Stein und dazwischen bin ich mit dem Rücken aufgekommen und ich habe gewusst, wer mir geholfen hat. Ich habe mich dann mit Gebet bedankt, habe nachher schon an so an Votivtafeln gedacht und so, aber habe noch nichts gemacht. Die Situation wäre noch weitergegangen, also die Zweige waren ja immer noch oben. Ja, gut. Bin danach auf den Baum rauf, auf den ich zuerst nicht raufgekommen bin, habe die Zweige abgebrochen. Und die Zweige sind deshalb gebrochen, weil es Anfang November waren, die waren gefroren. Und wie gesagt, die waren bloß so dünn. Und durch das waren die nicht biegsam, sondern starr. Und es hat sich natürlich voll rentiert, weil ich bin auf dem Hochsitz nie mehr oben gesessen. Gut, 2005 dann wäre ich fast von einer Hütte runtergefallen. Da habe ich Bretter eingeschallt. Das war nicht so hoch, das war so auf 3-4 Meter Höhe. Und da habe ich das Übergewicht bekommen und habe gekannt, jetzt habe ich versucht zu rudern und habe gekannt, jetzt habe ich das Übergewicht und ich falle. Und in diesem Moment, wo ich gemerkt habe, also, ja, ich muss ein bisschen ausholen. Das war so, ich bin da auf ein Stromkabel rauf zum Stehen gekommen. Das ist dann gewesen, das war nicht das Stromsproblem, sondern das ist gewesen unter meinen Füßen wie ein Kugellager. Also, ich bin da so auf der Bickgippe gestanden, das war ziemlich ein steiles Giebeldach. Und habe dann das Übergewicht nach vorne bekommen und habe mich dann an den Brettern festgehalten, so, und habe da gezogen, weil ich mich halten wollte. Aber die Bretter habe ich noch nicht angenagelt. Und durch das, dass ich mich so so ziehen wollte, habe ich mir einen Schwung gegeben und durch diesen Schwung habe ich gekannt, jetzt habe ich das Übergewicht, jetzt falle ich. Und in diesem Moment ist wieder der gleiche, ich sage es, Gnadenschuss gekommen, Mutter Gottes, hilf. Bin es dann runter der Sprungen von dem Kabel und ich bin nicht runtergefallen, aber ich habe mir gedacht, die will mir etwas sagen, was möchte die von mir? Und das war so im April und im Mai bin ich dann wieder in das Kio gefahren und wer da vielleicht mal drin, unten war, der kennt es, da ist ja unten da die Krypta, die Unterkirche und da bin ich da unten beim Rosenkranz beten und auf einmal habe ich angefangen zum Weinen, da sind wir die Zahlerchen da runtergelaufen und habe da die Dankesherzen gesehen und vorne die Mutter Gottes und ich habe für mich verstanden, ich soll das Geschehen von 2001 aufmalen in Herzensform. Und ich bin dann nach Hause und das habe ich aber dann geschoben, weil malen liegt man nicht. Ich habe zwar zeichnen gelernt, aber malen ist wieder was anderes. Und habe mich das erschreckt, aber es hat mich immer ermahnt, das hast du noch nicht gemacht, das musst du noch machen. Und Anfang September 2005 dann, also mit 3 Monate, 4 Monate später, habe ich es dann gemacht. Dann bin ich wieder zu dem Bildhauer, zu meinem Freund, und dann sage ich, kannst mir du da helfen? Hast du Farben? Wie soll ich das machen? Was muss ich da tun? Dann hat er gesagt, ja, kann man da schon helfen, ja, wie ich das möchte. Dann sage ich, also ein Brettel. Und dann denke ich mir, na, das war anders. Dann habe ich wieder gebetet, ist mir reingefallen, in Herzensform. Gut, bin ich zu einem Tischler, habe ich so eine Dreischichtplatte ausgeschnitten, bin ich mit der Platte zu meinem Freund hin, dann sagt er, jetzt soll ich sie mal grundieren, morgen kommst du wieder. Gut, er ist grundiert, morgen wieder gekommen. Und dann sagt er, ja, was möchtest du jetzt da? Ja, sage ich so und so. Und ich habe wieder gebetet, dass die Mutter Gottes mir die Hände führt, dass dieses durch meine Hände macht, so wie sie es haben möchte. Also das, ich habe mich als Werkzeug verstanden. Und in diesem Vertrauen habe ich dann dieses Bild gemalt. Er hat mir so die ersten Striche gezeigt. Und nachher habe ich das gemalt. Dann hat er gesagt, ja, das soll nicht gar so verkitschen. Sage ich, das bin ich. Gut, hat er gesagt, wenn du das bist, dann geht es in Ordnung. Gut, dann war das fertig, haben wir das nach Skio hinuntergetan. Und wieder so ein Dreivierteljahr später habe ich wieder ein großes Problem gehabt. Für das Problem habe ich gebetet und habe auch gewusst, Mama macht es. Also ich sage Mama, meine Mutter Gottes. Und dann haben wir einfach so vertrauen können, Mama macht es. So. Und der Vater und ich, wir haben meiner Schwester geholfen, die hat da so Bäume ums Haus gehabt und die haben so das Laub auf die Dachrinne hinein geweht und war immer die Dachrinne zu, dann haben wir das Holz weggeschnitten und so aufgearbeitet und ich habe gemerkt, sie möchte sich bei uns bedanken, also speziell bei mir. Und durch das, dass ich das geahnt habe, weil ich wollte vor ihr keinen Dank, weil es ist ja meine Schwester, gell? Und das macht mir ganz um Gottes Lohn, gell? Und dann habe ich das geahnt, dass sie mir einen Dank zukommen lassen möchte. Und nachher sitzen wir so gegenüber beim Tisch und dann hat sie mich nicht gefragt, würdest du mit mir mal irgendwo hinfahren oder ich möchte dich mal einladen oder so. Das hat sie nicht gefragt, sondern sie hat gesagt, wann hast du mal Zeit? Und dadurch, dass ich das geahnt habe, habe ich sofort die Kontra gegeben, habe gesagt, ich fahre da nirgends hin. Also sie hat mich gefragt, wann hast du mal Zeit? Ich sage, ich fahre da nirgends hin und sie sagt zu mir, nach Skio auch nicht. Sage ich, dass du das sagst? Ja, sagt sie. Das wollte ich eigentlich selbst nicht sagen. Wie ich auf das komme, ich weiß es nicht. Dann sage ich, was wollte ich nachher sagen? Ja, nach London oder nach Paris? In die Stadt der Liebe? Ja, gut, dann sage ich, ja, dann geht es bloß erste Wochenende im Mai, 2006. Sage ich, weil sonst ist das und das und das und das und das geht halt nicht. Gell? Okay, dann sind wir da runtergefahren. Und wieder natürlich über Monte Chiari. Ja, und nachher war das vorbei, dann sind wir da rauf und dann sind wir am Val Sugarnasee da raufgefahren und dann haben wir uns unterhalten und so. Ja, und da war ich halt auf den 40er zu, also 39. Dann sagt sie, du, was ist jetzt los? Ich möchte jetzt noch einmal Tante werden, jetzt hast du noch einmal Zeit. Dann sage ich mal, vielleicht werde ich noch Pfarrer. Ah, in dir traue ich noch alles zu. Und ich hätte mir das nicht gedacht, dass ich das machen würde, was ich heute jetzt bin. Eines muss ich schon sagen, es ist manchmal so ein Gedankenhuscher gekommen, dass ich sollte etwas in diese Richtung sein. Und zwar ist er deshalb gekommen mit ein paar Weiberleid, die was ich gern gehabt hätte, ist nichts geworden. Und so ist mir manchmal der Gedankengang gekommen, sollte etwas sein in Richtung geistige Richtung. Also ich war nie der Weiberler, der Weibertyp oder der Dame, der Mädchenaufreißer-Typ, aber ich hätte auch immer gerne eine gehabt und ja, es hat halt soll nicht sein und nachher manchmal gedacht, ja Mama, du wirst es schon machen. Aber manchmal, wenn man halt so alleine ist und man hat auch viel zum Denken, da kommt halt so ein Gedankenhuscher, sollte was sein. Das war ein paar einzelne Male, aber den Gedanken habe ich sofort abgewürgt, das wollte ich nie und nimmer, weil ich bin Jäger gewesen mit Fleisch und Blut, also ich war so passioniert, durch das, dass ich auch keine bessere Hälfte gehabt habe, war das Hobby und Beruf und Urlaub alles in einem. Und dann hat die Hanni gesagt, ja, sie fahren Ende Mai nach Klein-Mariazell zu Exerzitien. Sage ich, was ist denn das? Ja, das sind so einkratare Glaubensunterweisungen. Also, sage ich, gut, wenn du das machst, fahre ich mit. Okay, bin ich da mitgefahren. Und da haben wir auch, da waren wir unten da in Brüderhaus drin. Und hat auch Bruder Alois einen Vortrag gehalten. Und in dem Vortrag hat er unser Leben geschildert. Und hat er gesagt, wie schaut unser Leben aus? Vergleichen wir es mit einer Torte. Einer Torte, ja. Sie hören richtig. Teilen wir mal die Torte auf. Wie könnte denn die Torte ausschauen? Ja, ein großes Stück für, die Reihenfolge ist jetzt egal, für Familie, für Beruf, für Hobbys, Freizeit, Vereine, Pipapo und ein kleines Eckel von Herrgott, weil man weiß ja nicht, vielleicht könnte man doch einmal brauchen. Aber wäre es vielleicht nicht günstiger, die ganze Torte dem Herrgott zu geben, dann gibt einem der, was man wirklich brauchen würde. Und da sagt er, welchen Stellenwert hat in meinem Herzen Gott? Ist er Reserverad oder ist er Lenkrad? Und da ich ein großes Problem hatte und gemerkt habe, dass mit mir etwas in diese Richtung, etwas mit mir ist, sagen wir mal so, aber dass ich das getan hatte, nie und nimmer, niemals. Ja. Ich bin geregelt gewesen mit Fleisch und Blut. Aber bei der Heiligen Messe dann, das war das Christi Himmelfahrtswochenende, am Sonntag vor der Abreise um 9 Uhr, habe ich dann das gemacht, was Bruder Alois in dem Vortrag gesagt hat. Und habe bei der Wandlung, habe ich dann mein Herz mit meinem Problem, für das ich gebetet habe, wo ich gewusst habe, dass die Mama das macht, herausgenommen, mein Herz herausgenommen, auf die Bertene gelegt und habe zum Herrgott gesagt, tu dir, was du willst, ich darf jetzt diesen Ausdruck nicht verwenden, aber ihr könnt es in euch alle denken, ist mir ... egal. Und diesen Gedanken gedacht und ich schlage dieses Heft auf, dieses Heft habe ich mir am Vortag schon mitgenommen und habe es durchgeblättert, habe mir nichts gesagt, habe ich vor der Heiligen Messe nochmal mitgenommen, wieder durchgeblättert, nichts gesagt. Und ich schlage dieses Heft ab und ich habe geheult wie ein Schlosshund. Ich bin gewesen, als wie wenn man mich durch die Donau gezogen hätte. Ich war bitsche, bitsche nass. Ich habe geschluttert. Ich habe geweint. Ich war fix und fix fertig. Ich sage immer, das wäre für mich die schönste, bitte Verzeihung, den Ausdruck, schrecklichste heilige Messe. Schönste insofern, weil ich die Berufung bekommen habe, und schrecklichste insofern, mir ist mein ganzes Leben wie ein Film abgelaufen. Ich habe ganz klar verstanden, jetzt kann ich den geistigen Weg gehen. Warum habe ich das verstanden? Weil ich dieses Bild gesehen habe. Sagt Ihnen nichts. In diesem Bild, wie ich das aufschlage, bei der Wandlung, gedacht, lege mein Herz auf die Patene, sage zum Herrgott, tu mit mir, was du willst. Ich schlage dieses Heft auf, sehe dieses Bild und in diesem Bild habe ich die Votivtafel gesehen, wo die Mutter Gottes durch meine Hände ein Dreivierteljahr zuvor gemalt hat. Also es war für mich ein klares Zeichen, sie will mir jetzt zeigen, jetzt kannst du den geistigen Weg gehen, so habe ich es damals verstanden. Mir ist dann mein ganzes Leben abgelaufen wie ein Film, was ich jetzt alles freiwillig verlassen muss, wenn ich diesen Weg gehe. Meine Eltern zu Hause, bin der einzige Sohn, habe eine Schwester, habe mit dem Vater alles gemeinsam aufgebaut, 21 Jahre. Kann keiner verstehen, was ich falsch gemacht habe, was ich noch in Ordnung bringen muss und so weiter und so fort. Und ich sage immer, ich bin in einem Gnadenmeer geschwommen, sonst hätte ich das niemals gemacht oder machen können. Doch es konnte es auch keiner verstehen. Und warum habe ich es da gesehen in diesem Bild? Da ist das Wesentliche ist da drauf im Nachhinein. Es ist die Mutter Gottes drauf, es ist der Rosenkranz drauf, es ist das Kreuz drauf, weil der Absturz war auch in der Nähe von dem Kreuz und auf der Votivtafel habe ich auch das Kreuz drauf gemalt. Es ist das Grün drauf, das Blau drauf, also was hier überwiegt, das ist auf der Votivtafel drauf und durch das habe ich in diesem Bild die Votivtafel gesehen. Heute muss ich sagen, mir hat nichts Besseres passieren können, weil ich habe von meinem Glauben keine Ahnung gehabt. Und das ist mir eben auch, jetzt gehe ich auf einen Schritt zu, so ist mir es damals auch vorgekommen, wo ich keine Ahnung habe und verlasse alles, wo ich mich ausgekannt habe. Und jetzt denken Sie, meine Berufung ist was Besonderes. Ja, und doch auch nein. Jeder Mensch hat seine Berufung. Ich habe es vielleicht etwas deutlicher gebraucht, weil sonst hätte er mich überhaupt nicht bekommen. Aber wenn ich zurückschaue, wann ist bei mir was passiert? Immer nach einer Beichte. So war es auch in diesen Exerzitien. Auch damals ins Kio. Auch in der Zwischenzeit dann oft gebeichtet. Und durch diese Beichte habe ich Gott immer wieder einen Zugang zu meinem Herzen verschafft. Er konnte zu mir sprechen. Weil wir haben oft... Wir hätten eigentlich zwei Ohren und einen Mund, verhalten uns aber oft umgekehrt. Und durch den Trubel der Welt kann man die Stimme Gottes, die oft sehr leise spricht, nicht hören. Und erst wenn man wieder den Rucksack, so sage ich es oft, ausleert, dann kann man Gott wieder Zugang verschaffen. Und so ist eben bei mir auch. Es ist dann weitergegangen, ja. Habe mir gedacht, ja, jetzt Matura nachmachen, ja, habe dann eine Studienberechtigungsprüfung nachgemacht und habe jetzt studiert, ja, ich und lernen, ja, Gott macht es möglich, also man lernt auch zu beten, man lernt auch klein zu werden, wie es der heilige Pfarrer von Ars gesagt hat, wie ein kleiner Hund zu Füßen seines Herrn, also man lernt schreien, hilf mir, ja, und ich muss sagen, ich bin mir bloß oft zu gut, dass ich ihn bitte. Aber wenn ich ihn bitte, ist er sofort abdacht, wäre bloß ich immer so gehorsam wie Gott mir gegenüber. Und ja, so ist, vielleicht ist Ihnen jetzt zumute zu klatschen, das möchte ich nicht. Weil es ist rein sein Werk, dass ich heute hier stehe. Ich wollte oft und oft aufhören. Ich wollte immer wieder zurück dahin, wo ich mich ausgekannt habe, zu den Fleischtöpfen von Ägypten. Und habe mich immer gefragt, was hast du dir dabei gedacht, dass du mich holst? Da muss doch nichts mehr eingefallen sein, aber er weiß schon, was er macht. Also auch heute immer wieder denke ich mir, na, Herrgott, ja, ich bin da und mach, hilf mir, gib mir Kraft für den heutigen Tag. Ja. Und so ist halt immer wieder. Das ist rein sein Werk, also ich kann es nur abgeben. Und bitte sehr ums Gebet. Wir beten auch gerne für Sie. Und so wünsche ich Ihnen Gottes Segen. Vergelt's Gott fürs Zuhören. Und ich habe manchmal auch Zeugnis abgelegt und da habe ich gesagt, Dankeschön, vergelt's Gott, ein ewiges vergelt's Gott in die arme Seele. Und ja, zur Ehre Gottes. Gelobt sei Jesus Christus.
Ich möchte immer ganz nah bei dir sein.